Früher hat man von der goldenen Stunde geredet, in der man aktiv werden musste. Die hat man heute nicht mehr. Heute, wenn ein Schadensfall eintritt, ist ca. 20 Minuten später die erste Meldung im Ticker. Und wenn man dann natürlich aber noch nicht alle Mitglieder des Krisenstabs alarmiert hat, dann wird man nicht mehr vor die Welle kommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Business Talk hier bei DUB Unternehmer. Dabei ein Business Talk, den wir im Rahmen unserer Reihe Innovatoren 2025 aufnehmen. Wir sprechen in dieser Reihe mit Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, deren Gemeinsamkeit aber darin liegt, dass diese ihren Blick auf Zukunftstrends legen und auf Innovationen und was wir uns jetzt als HörerInnen dann daraus ableiten und auch abgucken können. Wir sprechen in dieser Folge mit einem der erfolgreichsten Software-as-a-Service-Anbieter Europas für Resilienz mit F24. Also dieses Unternehmen bietet Softwarelösungen an, die über das Internet bereitgestellt werden können und der Schwerpunkt liegt dabei auf Krisenmanagement und Alarmierungssystem. Und da werde ich auch so ein ganz bisschen mehr ausholen, einfach weil es ein breites Feld ist. Und auch für den Fall, dass vielleicht der ein oder die andere Hörerin von euch zu dem Thema noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Also F24 unterstützt Unternehmen und auch Organisationen dabei, in Krisensituationen schnell und effektiv zu handeln. Das können erstmal so ein bisschen harmlosere Sachen sein, wie zum Beispiel technische Probleme, so ein IT-Ausfall oder eine Stromunterbrechung, aber eben auch Naturkatastrophen. Katastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben, Bedrohungen wie Anschläge oder Cyberangriffe oder auch Störungen in der Lieferkette, die dann die Produktionsprozesse gefährden können. F24 hat dafür verschiedene Werkzeuge entwickelt, die in diesen Situationen helfen sollen, dass das Unternehmen handlungsfähig bleibt und auch die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit treffen kann. Um ein paar Beispiele zu nennen, also das können Alarmierungssysteme sein. Es wird zum Beispiel ein Cyberangriff entdeckt und dann informiert das System automatisch die IT-Abteilung, das Management oder externe Sicherheitsberater. Es kann zum Beispiel eine Krisenmanagement-Plattform geben, also zum Beispiel bei einem Stromausfall in einem Krankenhaus kann Fact24, das ist diese Plattform, anzeigen, welche Bereiche betroffen sind, wer dann vor Ort ist, welche Ressourcen benötigt werden. Es gibt die Möglichkeit, diese Krisenszenarien erstmal durchzuspielen, um sich einfach darauf vorzubereiten. Also ein Flughafen könnte austesten, wie schnell Passagiere evakuiert werden, wenn ein Feuer ausbricht. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, im Nachklapp, nach einer Krise, können diese Unternehmen mit F24 zusammen analysieren, was da gut funktioniert hat und wo Verbesserungsbedarf besteht. Also F24 hilft dabei, finanzielle Verluste zu minimieren, auch Menschenleben zu schützen, Unternehmen handlungsfähig zu halten in kritischen Momenten. Und das ist für uns alle aber auch sehr interessant, weil F24 innovativ und zukunftsweisend agieren muss, weil es einfach darauf spezialisiert ist, hochmoderne Technologien in einem Bereich anzuwenden, der sehr bedeutend ist, nämlich Krisenmanagement und auch Resilienz. Und es ist auch interessant für uns, weil F24 fähig sein muss, andere Organisationen und Unternehmen auf Herausforderungen vorzubereiten, die sehr aktuell sind durch Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel. So, das war jetzt eine etwas längere Einleitung. Wir kommen jetzt endlich zu unserem Gast. Wir sprechen heute mit Markus Ebner aus dem Unternehmen F24. Markus Ebner war erster Offizier im KSK der German Special Forces mit Einsätzen im Bosnien- und Kosovo-Krieg. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Sicherheits- und Krisenmanagement. Er war unter anderem bei der deutschen Lufthansa und auch bei Böhringer Ingelheim. Und jetzt ist Ebner bei F24 als Head of Academy tätig und ist Experte für Unternehmensresilienz. Das heißt, er berät, er schult unter anderem Unternehmen oder auch Mitarbeitende für Krisensituationen und ist da natürlich auch immer am Puls der Zeit, was geopolitische Entwicklungen und Krisenherde angeht. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier im Podcast ist. Hallo Markus und herzlich willkommen.
Hallo Fanny, einen wunderschönen guten Tag.
Danke dir. Markus, ich habe einige deiner beruflichen Stationen genannt. Möchtest du das vielleicht noch so ein bisschen ergänzen oder auch noch mit Leben füllen?
Na klar, kann ich gerne machen. Also ja, ist eines heißt nicht ganz korrekt. Ich war nicht der erste Offizier im Kommando Spezialkräfte, sondern ich glaube der dritte Offizier im Kommando Spezialkräfte. Also okay. Nicht ganz der erste, aber definitiv mit am Aufbau beteiligt. Was ich aber war der erste Heeresbergführer im Kommando Spezialkräfte. Also man bildet ja in den Spezialkräften unterschiedliche Fähigkeiten aus. Und meine Aufgabe war es als Hauptmann hier, die sogenannten alpinen Fähigkeiten auszubilden, die ja durchaus im Kosovo, aber auch in anderen Kriegsgebieten inzwischen besonders gefragt sind. Mhm. Und ja, neben den beiden Einsätzen, die du auch schon genannt hast, gab es natürlich noch ein paar andere, aber dann bin ich aus dem Kommando Spezialkräfte ausgeschieden und habe noch ein Studium gemacht im Bereich Sicherheits- und Krisenmanagement. Und so bin ich eigentlich zur Lufthansa gekommen, habe dann da bei der Lufthansa auch einige Krisen mit betreut, egal ob es jetzt unser Stationsleiter in Nigeria war, der bei einem Überfall verletzt wurde, oder aber auch die Evakuierung unserer Crews aus Mumbai war nach den Terroranschlägen 2008. Solche Themen habe ich da mitbetreut. Dann bin ich zu Böhringer Ingelheim gewechselt und habe dort das globale Krisenmanagement mit aufgebaut, was dann natürlich auch definitiv auf den Prüfstein kam, als dann Corona letztendlich zugeschlagen hat. Ja. Wobei man jetzt natürlich hier fragen könnte, ist Corona wirklich eine Krise für Unternehmen gewesen oder eher eine regulatorische Anforderung? Weil wir haben ja oftmals nur letztendlich Regeln umsetzen müssen. Und so bin ich aber zur F24 gekommen, leite dort heute die Academy. Im Kern baue ich momentan eine digitale Lernwelt auf für zum einen unsere Mitarbeiter intern, weil wir den Anspruch haben, dass unsere Mitarbeiter, wenn sie mit Krisenmanagern reden, auf Augenhöhe sprechen können, dass sie wissen, worüber wir reden, dass sie eine Hilfestellung für die Krisenmanager in den Unternehmen sind, aber auch für die Unternehmen selbst, sodass sie ihre Krisenmanager schulen können, aber auch ihre Mitarbeiter in Resilienzthemen schulen können.
Jetzt in deiner aktuellen Rolle bei F24 konzentrierst du dich ja auch auf Unternehmensresilienz. Und ich finde, es lohnt sich, den Begriff nochmal so ein bisschen auseinander zu basteln. Wie definierst du das, den Begriff, beziehungsweise auch Resilienz im Kontext moderner Unternehmen? Warum ist das wichtig und vielleicht auch wichtiger denn je?
Ja, ich glaube, dass es hier ganz viel Sprechwirrwarr gibt bei dem Begriff Resilienz. Ja. Resilienz kommt ja eigentlich aus der Psychologie und da ist es auch klar definiert. Wenn man es jetzt aber auf den Unternehmenskontext runterbricht, dann würde ich hier eine Zweiteilung vornehmen. Zum einen gibt es sogenannte Resilienzprozesse. Ja. Dazu zählt man die Themen Risikomanagement, Krisenmanagement, Business Continuity, das sind so die Kernprozesse, aber auch Compliance, Governance sind klare Themen, die wir hier mit reinnehmen können. Und die müssen beherrscht werden. Das ist vollkommen klar. Dafür brauche ich die Strukturen, die Zuständigkeiten, damit wir diese Prozesse in den Unternehmen verantworten können. Aber das alleine ist natürlich noch nicht Resilienz. Resilienz und resilient als Unternehmen wird man dann, wenn diese Prozesse eben nicht mehr als Säule nebeneinander stehen, sondern miteinander vernetzt werden. Mhm. Und die Personen, die dazugehörigen Skills auch haben. Denn ein Unternehmen lebt von Menschen und Menschen machen ein Unternehmen resilient oder nicht resilient. Und wenn wir hier von resilienten Mitarbeitern sprechen, dann reden wir eigentlich von drei Fähigkeiten, die wir als Krisenmanager gern sehen wollen in Unternehmen. Das ist zum Beispiel, die Nummer eins ist die situative Proaktivität. Also wir wollen proaktiv sein. Ja, wir wollen nicht warten, bis die Einschläge im Unternehmen sind. Die Bereitschaft zum Umdenken, also Agilität im Tun. Ja, wir müssen agiler werden, schneller werden und vor allem eine gelebte Lernkultur. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, wir müssen Fehler zulassen, wir müssen aus Fehlern lernen. Und wie schon meine Oma gesagt hat, wo man hobelt, fallen Späne, das ist es eben. Ja.
Ja. Ich hatte eben auch noch gesagt, ist es wichtiger heute, als es früher ist? Ist das so eine seltsame Wahrnehmung, die man hat, dass die Krisensituationen sich häufen, irgendwie schneller aufeinander kommen? Ja. Wenn man jetzt sich so frühere Zeiten ansieht, ruhig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn man jetzt sich die Weltkriege anschaut oder so, also wir kommen ja auch aus äußerst bewegten Zeiten heraus? Also ist das einfach eine falsche Wahrnehmung, wenn man sagt, heute ist es wichtiger denn je?
Nee, es ist definitiv natürlich heute wichtiger. Wir kommen, du hast vollkommen recht, wir kommen aus einer langen Zeit der Ruhe, des Friedens, der Kalte Krieg, zwei Weltmächte, das hat der Welt Stabilität gegeben, das hat der Welt Sicherheit gegeben, das gibt es heute nicht mehr. Wir sind dann vor circa 20 Jahren in einen Bereich einer sogenannten Polykrise gerutscht, ja, wo eben es anfing mit Naturkatastrophen, also das ist ja eigentlich die Krise schlechthin, vor der wir heute stehen, aber auch dann eben, dass immer wieder kleinere Konflikte aufflammten und sind heute eigentlich im Bereich, so wird es zumindest beschrieben, der sogenannten Permakrise. Egal, was wir machen, egal, wie wir handeln, die Krisen hören nicht auf, es kommen immer welche dazu. Und wir stehen natürlich auch heute nicht mehr in dieser friedvollen Welt, wie wir sie noch vor vielen Jahren hatten. Ja, heute, und ich glaube, das wird immer sehr unterschätzt, es tobt kein Krieg in der Ukraine, sondern es tobt ein Krieg in Europa. Ja, Russland greift mit hybriden Kriegsmitteln Europa an. Das muss man einfach so anerkennen.
Ich habe in der Einleitung so ein paar Beispiele genannt, in welchen Bereichen ihr Dienstleistungen anbietet im Bereich des Sicherheits- und Krisenmanagements. Mich interessiert, was für Technologien, was für Ansätze, also was für innovative Ansätze habt ihr dabei implementiert, um eben die Resilienz von Unternehmen zu stärken, um all diese Herausforderungen, die du jetzt auch eben gerade beschrieben hast, angehen zu können und ihnen standhalten zu können.
Ja, ich versuche es mal herzuleiten. Ja. Wir sind einer der wenigen europäischen Softwaredienstleister, die wirklich auch in Europa Marktführer sind. Das liegt zum einen daran natürlich, dass wir unsere Software in Europa entwickeln, dass sie DSGVO-konform ist, dass sie intuitiv ist, dass sie cloud-basiert ist, aber unsere Kunden sich keine Gedanken machen müssen, dass wegen eines Digital Cloud Acts gegebenenfalls andere Staaten auf ihre Daten zugreifen können. Mhm. Das ist mal die Grundvoraussetzung, die viele unserer Kunden dazu führt, dass sie sagen, okay, wir gucken uns mal die Lösung von F24 an. Und wenn Sie es dann angucken, dann stellen Sie relativ schnell fest, dass das Thema oder der Begriff Alarmierung oftmals viel zu kurz gefasst ist. Sondern was man mit unserer Software machen kann, ist wirklich die Schnittstelle zwischen Systemen und Menschen zu optimieren. Ja, es ist oftmals auch eine Prozessoptimierung, die sehr, sehr viel Geld sparen lässt, weil ich nicht mehr jeden Bereich überwachen muss. Ich muss nicht mehr in jedem Bereich Kontrollen durchführen. Ich muss nicht mehr Leute vor Ort haben, weil Maschinen auf einmal kommunizieren können, weil wir Maschinen an unsere Alarmierungssoftware anbinden können und dadurch Zeiten verkürzen, Alarmierungszeiten reduzieren, Reaktionszeiten verbessern. Das ist mal das eine bei der Alarmierung. Und im Krisenmanagement es eben so ist, früher hat man von der goldenen Stunde geredet, ja, in der man aktiv werden musste. Die hat man heute nicht mehr. Heute, wenn ein Schadensfall eintritt, ist circa 20 Minuten später die erste Meldung im Ticker. Ja. Und wenn man dann natürlich aber noch nicht alle Mitglieder des Krisenstabs alarmiert hat, die Krisenstabsmitglieder sich dann ins Auto setzen, zur Firma fahren, um sich dort im Krisenstab zu treffen, dann wird man nicht mehr vor die Welle kommen. Und mit unserer Software, mit unserer Krisenmanagement-Software ist es eben möglich, zum einen, dass man sehr schnell alarmiert, zum anderen, dass man sich sehr, sehr schnell trifft, dass man sehr schnell einen Lageüberblick erhält, weil es unterschiedliche Hierarchieebenen, die in so einer besonderen Aufbauorganisation, würde jetzt ein Polizist sagen, miteinander kommunizieren müssen, auch kommunizieren können. Also die Leute vor Ort, die den Brand löschen, sind sofort mit den Führungspersonen im Unternehmen vernetzt und können mit ihnen sprechen, können mit ihnen Lageinformationen austauschen. Man ist also sprechbereit. Ja. Man sammelt auch die Anfragen der Presse in unserem Software-Tool und hat eben die große Sicherheit im Tool, sehr schnell zu sein. Aber wenn man dann zum Beispiel nach extern kommuniziert, es immer auch zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip erfordert. Und das hilft sehr stark, eben um Kommunikationsfehler zu unterbinden.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, das ist nicht, oder du hast vorhin gesagt, es ist kein Eindruck, dass man denkt, die Einschläge kommen heute so viel schneller. Es ist ja tatsächlich so, wo man hinguckt, ist ein Konflikt, es sind geopolitische Konflikte, es sind ja Naturkatastrophen, der Klimawandel, globale Krisen, aber auch jetzt wirklich neu hinzugekommene Dinge durch die Digitalisierung wie Cyberangriffe, Datenlecks etc. etc. Trotzdem ist das alles immer so ein bisschen abstrakt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen könntest für eine besonders komplexe Krise, die ihr begleitet habt mit R24. Und dabei dann erläutern, wie ihr da geholfen habt, also welche Lösungen dabei zum Einsatz gekommen sind.
Ich kann jetzt natürlich ganz schlecht eine Krise erzählen, die in einem Unternehmen sich abgespielt hat, wo wir als Softwareunternehmen unterstützt haben. Das müsste man natürlich erstmal freigeben von dem dementsprechenden Unternehmen. Was ich aber erzählen kann, ist, wie komplex Krisen eben sein können aus meiner eigenen Erfahrung. Und hier würde ich jetzt einfach mal die Terroranschläge 2008 aufgreifen, also die Terroranschläge in Mumbai. Zu der Zeit war ich bei Lufthansa und wir hatten zwei Crews in einem der Hotels, das angegriffen wurde, in dem unten im Erdgeschoss die Terroristen eben gewütet haben und ganz viele Gäste erschossen haben. Und im 18. Stock waren unsere Crews untergebracht. Und da ist es eben so, du kommst morgens in der Früh zur Arbeit und da ist die Welt noch in Ordnung. Und wenige Minuten später erfährst du, okay, wir haben hier einen Terroranschlag. Ja. Und dann baut sich ein Krisenstab auf. Dieser Krisenstab entscheidet, jawohl, wir stellen ein Flugzeug bereit, wir fliegen nach Indien, wir holen unsere Crews raus. Und innerhalb von wenigen Minuten, ich stand zuerst noch im Anzug, dann stand ich in einer Flugbegleiteruniform da, weil nur als Flugbegleiter die Einreise nach Indien möglich ist, ohne Einreisevisum. Und man verabschiedet sich noch kurz von seiner Frau und seinen Kindern, weil man ja eigentlich, man fliegt ja in ein Terrorgebiet und verhandelt wenige Stunden später mit Sicherheitsbehörden in Indien in einer Flugbegleiteruniform, wie man die Lufthansa-Crews aus so einem Hotel herausbekommt. Mhm. Und während dem Flug versucht man dann natürlich auch die Emotionen der Crew unter Kontrolle zu halten, indem man regelmäßig ständig mit ihnen spricht. Wir hatten also über Satellitentelefon Verbindung mit den Crews auf den Hotelzimmern, haben sie mit Aufgaben versorgt, haben ihnen die Lage, die wir gemonitort haben, dementsprechend geschildert, weil sie selber keinen Lageüberblick mehr hatten. Und das ist das Schlimmste in so einer Krise, nicht zu wissen, was passiert. Ja. Und aber all dieses dann zielgerichtet zu koordinieren, dass man dann vor Ort dann auch zum Beispiel einen Bus hat, mit dem man dann die Crews wiederum wegtransportieren kann, dass man nochmal ein Hotel hat, in dem man ein psychologisches Debriefing durchführen kann, einen Psychologen mit an Bord zu haben, der dann mit den Crews sprechen kann, bevor man zurückfliegt, sogenanntes Hot Debrief. All das zu koordinieren in extrem wenig Minuten ist extrem komplex und da hilft definitiv natürlich, wenn man so etwas vorgedacht hat, wenn man dafür Prozesse aufgesetzt hat, diese Prozesse digital zur Verfügung stellen kann. Und ja, das wäre ein Traumbeispiel gewesen für den Einsatz unserer Krisenmanagement-Software.
Du hast auch gerade gesagt, also es ist besonders gut, dass man diese digitale Lösung anbieten kann. Ja. Die Digitalisierung hat ja auch im modernen Krisenmanagement einen riesengroßen Fortschritt gebracht. Kannst du das so ein bisschen einordnen? Also wie bewertest du den Einsatz digitaler Tools in dem Bereich? Ja. Und dann, was für Technologien sind da besonders zukunftsweisend?
Ja, also vielleicht müssen wir mal gucken, wo wir herkommen und dann, wo wir jetzt sind und wo wir in der Zukunft sein werden. Wir kommen aus einer Zeit, in der Krisen, und jetzt gehe ich wirklich weit zurück, mit Stift und Papier gemanagt wurden. Ja, man hat sich in einem Raum getroffen und man hat alles mit Flipcharts vollgestellt und hat dann mit irgendwelchen Stiften, die halb ausgetrocknet waren, versucht, irgendwelchen Lagen zu beschreiben. Das war fürchterlich. Ja. Und dann hat man sich irgendwie auf dem Papier verschrieben und dann musste man ein neues Blatt rausholen. Ein Drama. Ja, und genauso haben natürlich auch die Meldungen funktioniert. Ja, die Leute saßen in einem Raum voll mit Papier und dann musste es einer abtippen und dann hat man es irgendwie vielleicht schon per E-Mail irgendwo hingeschickt.
Ja.
Relativ viel später, so ich sage jetzt mal vor 10, 15 Jahren, haben die Leute dann angefangen und haben gesagt, ja, wir müssen das jetzt irgendwie digitaler machen. Das hat aber dazu geführt, dass wir alles genutzt haben, was auf unserem Rechner so zur Verfügung stand. Ja, E-Mails wurden per Outlook geschrieben, dann hat man gechattet, hat man per Teams dokumentiert, wurde in Excel, in Word abgespeichert, wurde es mal auf dem Laufwerk, mal auf dem Rechner und. Und es, diese ganze Vertraulichkeit, die dahinter ja auch liegt, hinter so einer Krise, die war eigentlich gar nicht mehr gegeben, weil die Informationen über zig unterschiedliche Datenträger und Softwarelösungen letztendlich verstreut waren.
Ja, genau.
Und mit einer modernen Krisenmanagementlösung habe ich alles an einem Punkt. Das heißt, auf Knopfdruck kann ich sagen, so, Krise ist beendet und jegliche Kommunikation, jegliche Entscheidung, jegliche Information, die man bekommen hat, ist abgespeichert, ist revisionssicher letztendlich verordnet. Das ist das eine, was natürlich extrem vorteilhaft ist. Und es funktioniert außerhalb der typischen Hierarchien. Ja? Unternehmen sind hierarchiegetrieben, wir alle sind hierarchiegetrieben. Das funktioniert gut in Friedenszeiten, aber eine Krisenorganisation baut sich ja parallel zu dieser Firmenstruktur auf und durchbricht diese klassischen Hierarchien.
Ja.
Und die kann ich eben mit dieser Krisenmanagement-Software vernetzen. Und das hilft eben dabei, dass schnell Entscheidungen getroffen werden. Und jetzt belassen wir es mal dabei und gucken in die Zukunft. Und in der Zukunft ist es natürlich so, dass hier der Einsatz gerade von künstlichen Intelligenzlösungen, die in diese Software, in diese Krisenmanagement-Software integriert werden und auch abgekapselt sind, also wirklich auch nur für dieses Thema zur Verfügung stehen, dann den Menschen helfen, schneller Entscheidungen zu treffen, die vorhandenen Assets, die ja hochgradig komplex sind in manchen Firmen. Ich nehme jetzt nur mal einen unserer größten deutschen Automobilhersteller, der besteht letztendlich nicht aus einer Firma, sondern aus 1600 Firmen. Und diese Assets, den Überblick zu behalten, da hilft KI. Und da hilft KI natürlich dann auch, Lagebilder zu erstellen, die wir als Menschen dann auch wieder aufnehmen können, verarbeiten können und Entscheidungen treffen können. Und auch bei den Entscheidungen wird KI in Zukunft helfen.
Ja.
Und es wird auch letztendlich natürlich bei der Dokumentation, bei der Kommunikation, bei der Zusammenfassung von Besprechungen ganz, ganz maßgeblich in Zukunft helfen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft.
Ja. Ganz kleiner Zwischenstopp hier mit Eigenwerbung, aber genau zu dem Thema haben wir auch im Podcast mit Herz und KI eine ganz interessante Folge gemacht, zu Decision Intelligence nämlich. Das ist nämlich auch eine Form von künstlicher Intelligenz, die eben dabei helfen kann, Situationen zu überblicken und im Sekundenbruchteilen eben eine gute Entscheidung und auch Handlungsempfehlung abzugeben. Also hört da vielleicht gerne rein.
Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, ich habe gelesen, dass eventuell die Zollentscheidungen von Donald Trump KI-gestützt getroffen wurden. Also anscheinend werden nicht alle intelligenten Entscheidungen KI-gestützt getroffen. Also, naja.
Ja, wobei ich habe gelesen, dass das tatsächlich mit ChatGPT gemacht wurde. Und je nachdem, wer da gepromptet hat und was da gepromptet wurde, ist das dann vielleicht doch wieder menschliche Blödheit gewesen. Also.
Ja, absolut. Also dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist wohl wahr.
Genau. Was ist denn der häufigste Fehler, wo wir bei menschlicher Blödheit sind? Also das muss jetzt nicht sozusagen direkt übertragen werden, aber was sind denn die häufigsten Fehler, die du beobachtest in Unternehmen, wenn eben Krisen da sind? Also was der falsche Umgang mit den Krisen ist und die eigentlich vermieden werden könnten?
Ja, fangen wir mal, glaube ich, bei dem Allerschlimmsten an. Ganz oft hört man, dass, wenn man dann mit Firmen spricht, die Firmen schon damit anfangen, dass sie sagen, wir sprechen hier nicht von Krise. Ja,
ja.
Dieses Negieren, dass es Krisen gibt, Krisenstäbe dann aber aufzubauen, die aber so hoch anzuhängen, dass letztendlich es kein Incident, keine Krise schafft, letztendlich eine zentrale Krise auszulösen in der Firma, ist, glaube ich, einer der schlimmsten Fehler, die man machen kann. Manche Vorfälle bedürfen einfach, dass man sich ihnen gesondert annimmt. Das nächste und wohl zweitschlimmste sind diese veralteten Krisenstabshandbücher. Ich weiß nicht, ob du mal so ein Krisenstabshandbuch in der Hand halten durftest.
Nee,
manche Firmen schaffen es da wirklich auf 100, 150-seitige Aktenordner, die dann irgendwie verstaubt in den Regalen stehen und nie, aber auch gar nie von irgendeinem Manager gelesen werden. Mhm. Und das ist die Quadratur des Kreises. Damit kommt jede Führungskraft letztendlich in den Krisenstab vollkommen unvorbereitet.
Mhm.
Und das Dritte ist die unfassbar schlechte Art der Krisenvorbereitung. Also wie wir unsere Manager letztendlich auf Krisen vorbereiten. Besonders gern genommen, wir üben einmal im Jahr. Ja, und dann machen wir eine 4-stündige Krisenstabsübung. Und dann wundert man sich, warum können es die Leute nicht, wenn es darauf ankommt. Ja? Mhm. Irgendwas, was ich einmal im Jahr mache, wird nicht funktionieren. Das kennen wir vom Sport, das kennen wir vom Lernen.
Kann man gar nicht abrufen mehr, ne?
Ja, und es geht hier darum, dass wir dieses Vorbereiten auf Krisen viel, viel mehr in den Alltag einbinden, viel kürzer letztendlich aufbereiten, sodass unsere Führungskräfte auch diese Fähigkeit, die wahnsinnig hilfreich ist, auch für schwierige Entscheidungen im Unternehmen, dann auch letztendlich in der Krise anwenden können. Und das sind, glaube ich, die drei ganz großen Fehler. Negieren, dass es Krisen gibt, veraltete Pläne, schlechte Übung.
Ja, und was wiederum kann man tun, um die Krisenfestigkeit zu erhöhen, auch die Innovationsfähigkeit zu erhöhen? Also was rätst du da anderen Unternehmen?
Zum einen proaktives Risikomanagement. Ja. Mhm. Wir müssen in die Lage versetzt werden, klein wenig in die Zukunft zu gucken und Risiken zu erkennen und früh antizipieren zu können. Das ist unglaublich wichtig. Vernetzte Krisenstäbe mit klaren Rollenverteilungen. Also es gibt oftmals nicht nur diesen einen Krisenstab, sondern ich muss ja auch irgendwie mitkriegen, wenn unten was passiert. Und da muss es Informationsketten geben, die schnell und krisensicher funktionieren. Die Nutzung digitaler Tools, ganz, ganz wichtig. Es wird heute nicht mehr ohne digitales Krisenmanagement gehen. Ja. Ich habe vorhin das Beispiel genutzt. Eine Firma, 1600 Unternehmen. Diese Komplexität hat letztendlich jeder Betrieb und dann die dementsprechende Schulung. Ja, wir brauchen geschulte Mitarbeiter, die Krisenmanagementprozesse beherrschen, die Skills dafür haben, diese Skills ausgebildet haben. Und damit haben wir dann das richtige Personal mit den richtigen Tools, der richtigen Kommunikation und einer Früherkennung. Das wäre meiner Meinung nach, wer das beherzigt, der ist auf jeden Fall im Pareto-Prinzip auf der sicheren Seite.
Ja, jetzt wollen wir einmal noch uns anschauen, wie du dieses Jahr siehst und wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden. Also erstmal, wofür sollten sich Unternehmen im Jahr 2025 wappnen? Also welche Risiken, vielleicht aber auch welche Chancen siehst du da für Unternehmen? Wie bereiten sie sich vor? Vielleicht erstmal die Frage.
Ja, wie bereiten wir uns vor? Nicht mehr alles auf Passung machen. Ja, wir brauchen Überlappungen, wir brauchen Redundanzen. Das wird ganz, ganz wichtig werden, weil wenn wir uns die Risiken anschauen, dann, also wir haben eine Klimakrise, die uns treffen wird, damit einhergehen Naturkatastrophen etc. Aber das ist ja leider eben noch nicht alles. Ja? Wie bereits gesagt, wir sind einer hybriden Bedrohung ausgesetzt. Ja? Mhm. Russland wird in den nächsten Jahren irgendwann NATO-Gebiet angreifen, wahrscheinlich die baltischen Staaten. Mhm. Wir haben Desinformationskampagnen durch Russland gesteuert, Sabotageakte durch Russland gesteuert. All das findet auf europäischem Boden momentan statt. Wir haben einen Cyberwar, der sehr heftig tobt. Und dann natürlich auch einen ehemaligen Partner, der Opfer von Desinformationskampagnen ist, der aber selber sehr stark zu Desinformationskampagnen beiträgt, dass es für uns nicht einfacher machen wird. Und ich glaube, jeden müsste, ja, wann seit der Münchner Sicherheitskonferenz mal müsste jedem klar sein, wir müssen mehr für uns selber tun. Wir haben eine gewisse Eigenverantwortung auch für uns und die müssen wir wahrnehmen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden. In Deutschland sind wir ja immer ganz gut, Probleme zu benennen, manchmal in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut, die Probleme dann auch zu beheben.
Ja.
Da liegt die Musik. Das wird sehr, sehr schwierig werden für uns, meiner Meinung nach.
Jetzt gehen wir leider schon auf das Ende des Gesprächs zu, das ich sehr, sehr spannend finde, deswegen sehr schade. Aber zwei sehr spannende Fragen trotzdem noch, die so ein bisschen, vielleicht auch ein ganz bisschen persönlicher sind. Was aber auch mal, finde ich, spannend ist, auch für die HörerInnen. Zunächst interessiert mich, was dich persönlich motiviert bei deiner Arbeit im Krisenmanagement und welche Erfahrungen haben dich da am meisten geprägt?
Ja, was hat mich am meisten geprägt? Ich glaube, dass regelmäßiger Umgang mit Stress natürlich auch eine gewisse Stressresilienz schafft.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich jedem nur empfehlen kann, ja, immer mal wieder die Komfortzone zu verlassen. Das hilft auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, man muss auch, glaube ich, seinen eigenen Weg finden, ja, und auch bereit sein, hinzugehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also in der Krise seinen eigenen Kompass zu haben, seinen Wertekompass nicht zu verlieren, moralische Entscheidungen gewillt sein zu treffen, ja, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir sind alle im Kantschen Imperativ in Europa erzogen worden, den sollten wir nicht vergessen, den halte ich für sehr, sehr wichtig und ich glaube, mit solchen Ratschlägen hat man dann auch genügend eigenen Spielraum, diese für sich zu interpretieren.
Markus, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch mit dir.
Gerne.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat ganz arg Spaß gemacht und vielleicht bis demnächst.
Ja, hoffentlich. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge auch ganz viele spannende Dinge gezogen. Das war Markus Ebner, Head of Academy bei F24 zum Thema Innovation. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge kommentiert, wenn ihr auch unseren Podcast abonniert und uns eine gute Bewertung hinterlasst, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns hier beim nächsten Business Talk. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und bis bald hier bei DUB Unternehmer. Tschüss.